Ja, herzlichen Dank für die ganz tolle Auswahl von den Liedern. Das passte alles sehr gut zu dem, wo es heute in der Predigt drum geht, in dem Text, den wir heute betrachten werden. Vielen Dank auch Samuel für die sehr anschauliche Hinführung, die Zusammenfassung von dem, was wir vorher gehört haben. Und vielleicht haben wir uns gefragt, wie kommt es zu dem Wasabi? Was ist eigentlich passiert, dass dieses bittere Gewürz oder dieses scharfe Gewürz überhaupt da ist? Also der erste Abschnitt des Römerbriefes, das haben wir auch schon gehört, war keine leichte Kost. Das liegt daran, dass Paulus in diesem ersten Abschnitt, also bis zu dem Predigttext von heute, im Grunde genommen ja eine Analyse des Grundproblems der ganzen Menschheit betreibt. Kleiner kann man das eigentlich nicht beschreiben, was da gemacht worden ist von Paulus. Paulus benennt die Ursache dafür, dass wir mit dem Bösen in der Welt nie fertig werden. Wir können uns bemühen, Probleme zu lösen, nur um danach vor neuen, vielleicht noch größeren Problemen zu stehen. Und Paulus behandelt damit wirklich nicht nur ein theologisches Problem, was mit Menschen, die nicht religiös sind, also die mit dem nichts zu tun hätten, sondern es betrifft alle Menschen in gleicher Weise. Das hat Samuel eben auch schon gesagt, es kommen verschiedene Menschengruppen vor, auf die Paulus da eingegangen ist. Und die tiefe Ursache dafür, dass wir mit dem Bösen in der Welt nicht fertig werden, zumindest nach der Analyse von Paulus hier in dem ersten Teil des Römerbriefes, das ist folgende. Paulus fasst das so zusammen: Der Mensch wollte frei sein von Gott und Gott hat dieses Anliegen des Menschen akzeptiert und hat den Menschen sich selbst überlassen. Der Mensch wollte in seiner Maßlosigkeit seine eigene Mitte sein und Gott hat ihn in diese Maßlosigkeit, hat ihn darin entlassen. Es wird mehrfach in Kapitel 1 der Begriff verwendet, Gott hat den Menschen preisgegeben, also in dieses Verlangen. Und deswegen leben alle Menschen unter der Sünde und unter dem Zorn Gottes. Die Lage des Menschen ist grundsätzlich vor Gott aussichtslos. Das ist die Analyse von Paulus bis hierher. Ja, und wir haben es eben schon ganz anschaulich gehört, jetzt endlich sozusagen kommen helle Farbtöne in dieses ernste, düstere Bild, was Paulus bisher gemalt hat. Endlich kommt Licht in diese finstere Analyse und Dennis hat es letzten Sonntag auch schon angekündigt, dass es jetzt sozusagen endlich heller wird. Es geht, wie gesagt, heute um Römer 3, die Verse 21 bis 31. Und bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du jetzt bei uns bist. Bitte lass uns erfahren, was wir glauben, nämlich dass dein Wort lebendiges Wort ist, was in unser Leben spricht. Bitte mach uns sensibel für dein Reden zu uns. Amen. Bevor ich den Text hier an die Wand projiziere und vorlesen werde, zwei Anmerkungen oder einen Hinweis. Es gibt jeweils zweimal zwei Ausdrücke in runden Klammern und in eckigen Klammern. Das in runden Klammern, das sind Ergänzungen, die der Übersetzer eingeführt hat. Ich habe die Übersetzung von Ulrich Wilkens gewählt und die Ausdrücke in eckigen Klammern habe ich mir erlaubt, selbst einzufügen, weil ich den Eindruck hatte, dass unser Sprachempfinden sich seit die Übersetzung veröffentlicht wurde, an den Stellen etwas verändert hat oder nicht mehr ganz genau das trifft. Ich möchte bitten, soweit es möglich ist, zur Verlesung von Gottes Wort aufzustehen. Jetzt aber ist abseits vom Gesetz, doch bezeugt von Gesetz und Propheten, die Gerechtigkeit Gottes offenkundig geworden, die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus erlangt wird und die für alle gilt, die glauben. Denn es gibt keinerlei Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle haben gesündigt und gehen der Herrlichkeit Gottes verlustig oder ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Gerechtigkeit erlangen sie nur geschenkweise durch seine Gnade, Kraft der Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Ihn hat Gott öffentlich herausgestellt, um Sühne zu schaffen im Glauben durch sein Blut. Und so seine Gerechtigkeit zu erweisen durch Vergebung der Sünden, die zuvor in der Zeit der Geduld Gottes geschehen sind. Jetzt, in dieser Zeit, hat Gott seine Gerechtigkeit erwiesen. So ist er selbst gerecht, indem er den für gerecht erklärt, der es aufgrund des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt da der Selbstruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn unser Urteil lautet, oder unsere Schlussfolgerung lautet, der Mensch wird durch den Glauben gerecht, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott allein der Judengott und nicht auch der Heiden? Jawohl, auch der Heiden. Gott ist ja doch der eine Gott, der die Beschnittenen ebenso aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wie die Unbeschnittenen. Setzen wir somit durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Wir setzen es vielmehr in Geltung. Bitte wieder Platz nehmen. Ja, dieser Text, der ist nicht auf Anhieb leicht zu verstehen, ist nicht sehr so ein leicht eingängiger Text. Trotzdem hat er uns viel zu sagen, so viel will ich schon vorwegschicken. Und dass er nicht auf Anhieb so leicht zu verstehen ist, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, das liegt daran, dass einige abstrakte Begriffe hier sehr häufig vorkommen. Ich habe die auf der nächsten Folie hier farblich markiert. Das sind die Begriffe Gesetz, Gerechtigkeit oder gerecht und Glauben. Ich möchte auf die ersten beiden jetzt vorab kurz eingehen, Gesetz und Gerechtigkeit. Auf den Glauben komme ich dann später zu sprechen. Gesetz, dieser Begriff meint hier nicht streng genommen nur die 10 Gebote oder auch nicht ganz exakt, sagen wir mal, die 5 Bücher Mose, wofür das Wort auch oft verwendet wird, sondern man könnte sagen, hier bei Paulus etwas allgemeiner gefasst, ist Gesetz sozusagen ein Synonym dafür, was Gottes Willen ist, den der Mensch zu befolgen hat. Also immer wenn von Gesetz die Rede ist, dann ist davon die Rede, was wir Gott schuldig sind. Und, das ist eine ganz wichtige Funktion des Gesetzes, die entfaltet Paulus später in Kapitel 7 ausführlich, das Gesetz lässt uns erkennen, dass wir es nie schaffen, so zu leben, wie wir es Gott schuldig sind. Letzten Sonntag, der Predigttext, der endete auch genau mit dieser Aussage. Also in Kapitel 3, Vers 20, da steht, das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Der andere ganz wichtige Begriff hier, um den es heute gehen wird, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht ganz genau das Gleiche, was wir so mit unserem Sprachgefühl heute unter Gerechtigkeit unbedingt verstehen. Also es ist nicht so ein abstrakter gleicher Maßstab, so ein unparteiisches gleiches Rechtsmaß, was für jedes Individuum gilt, also nicht das Individuum spielt so eine große Rolle, sondern Gerechtigkeit ist nach verbunden mit dem alttestamentlichen Denken immer ein Beziehungsbegriff. Also nach hebräischem Denken bedeutet Gerechtigkeit das gerechte Handeln einer Person in der Beziehung zu einer anderen Person oder Personengruppen aufgrund der guten Ordnung, die Gott gegeben hat. Also nicht der Einzelne ist das Maß dafür, was gerecht ist, sondern die Gemeinschaft. Gerechtigkeit ist das, was Gemeinschaft fördert und erhält. In dem Sinne fordert Jesus uns selbst in der Bergpredigt auf, dass wir nach seinem Reich, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Hier ist viel von Gottes Gerechtigkeit die Rede. Gottes Gerechtigkeit, also Gott erweist sich als gerecht, indem er verlässlich ist, verlässlich seiner Verheißung erfüllt und sein Gericht vollzieht. Also Gerechtigkeit Gottes ist ganz eng verknüpft mit Gottes Wahrheit, mit Gottes Zuverlässigkeit, seiner Treue und seiner Liebe. Gottes Gerechtigkeit in der Beziehung zu dem Menschen zielt immer auf das Heil des Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Und die Gerechtigkeit des Menschen in dieser besonderen Beziehung zu Gott erweist sich darin, dass der Mensch eben dieser besonderen Beziehung gerecht wird. Und wie, damit werden wir uns jetzt ausführlicher beschäftigen. Unser Text enthält nämlich mindestens drei großartige Aussagen darüber, wie wir Gottes Gerechtigkeit erlangen, und die wollen wir uns jetzt im weiteren Verlauf angucken. Nämlich, wir erlangen Gottes Gerechtigkeit nur als Geschenk. Wir erlangen zweitens Gottes Gerechtigkeit nur durch den Glauben. Und wir erlangen drittens Gottes Gerechtigkeit nur Kraft der Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Zum ersten Punkt, Gottes Gerechtigkeit nur als Geschenk. Und ich habe hier und dann auch bei den beiden nächsten Gliederungspunkten immer die Textpassagen, die besonders zu diesem Gedanken passen, fettgedruckt hervorgehoben. Paulus beginnt diesen Textabschnitt wie mit einem kräftigen Paukenschlag. Jetzt aber steht über diesem Abschnitt. Wir haben eben gehört, was vorausgegangen ist, diese Analyse des Grundproblems der ganzen Menschheit. Jetzt kommt Paulus zu der Lösung. Und zwar zu einer gänzlich unerwartbaren Lösung für das Problem, was jeder Mensch vor Gott hat. Zwar entfaltet Paulus hier einen Gedanken über Gerechtigkeit, der alle bisherigen Vorstellungen über Gerechtigkeit vom Tisch wischt. Es geht um Gerechtigkeit, die nicht darauf beruht, dass wir gerecht sind, weil wir gerecht handeln, sondern die darauf beruht, dass Gott uns gerecht macht. Denn was uns auszeichnet, das steht in Vers 23. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein ziemlich ernüchternder Befund. Das ist sozusagen nochmal die Zusammenfassung von dem ganzen Abschnitt im Römerbrief bis hierher. Nicht nur werden wir mit dem Bösen in der Welt nicht fertig, wie ich eben formuliert habe, sondern wir werden auch mit dem Bösen in uns selbst nicht fertig. Alle haben gesündigt. Niemand wird durch sein Verhalten, seine Beziehung zu Gott gerecht. Jetzt aber hat Gott durch Jesus Christus offenkundig gemacht, also deutlich gemacht, sichtbar gemacht, dass wir Gottes Gerechtigkeit abseits vom Gesetz erlangen. Vers 21. Also nicht da, wo das Gesetz uns anklagt, weil wir es nicht schaffen, es einzuhalten. Abseits vom Gesetz und das ist das Besondere, geschenkweise, Vers 24. Aus freien Stücken erklärt Gott uns gerecht, Vers 26, Vers 30. Da denkt man, wie kann das sein? Wir haben doch gerade gehört, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Man möchte hier geradezu dazwischen rufen, hey Paulus, stopp, das passt nicht zusammen, was du hier jetzt sagst. Ja, das passt auch tatsächlich überhaupt nicht zusammen. Unsere Sünde und Gottes Gerechtigkeit passen wirklich überhaupt nicht zusammen. Und allein Kraft der Erlösung, ihr habt es vielleicht noch vor Augen, der dritte Punkt, allein Kraft der Erlösung, die in Christus geschehen ist, wird diese Kluft überwunden zwischen unserer Sünde und Gottes Gerechtigkeit. Darauf kommen wir später zurück. Hier geht es erstmal darum, dass unsere Gerechtigkeit geschenkt ist. Geschenkte Gerechtigkeit angesichts unserer Situation, das ist die unfassbare Freiheit der Barmherzigkeit Gottes. Gott schenkt uns Gerechtigkeit, und zwar durch den Glauben, Vers 22, und durch seine Gnade, Vers 24. Viele Menschen tun sich schwer, Geschenke anzunehmen. Man denkt manchmal, es ist ihnen geradezu eine Last, ein Geschenk anzunehmen. Ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst. Da hört man dann so Sätze wie, das war doch nicht nötig. Doch, dieses Geschenk war nötig. Es ist ganz und gar notwendig. Nur durch dieses Geschenk lässt sich unsere Not wenden. Oder ein anderer Satz, den man hört, das kann ich ja gar nicht wieder gut machen. Ja, genauso ist es hier. Es ist unmöglich, auf dieses Geschenk irgendwie ausgleichend zu reagieren. Das kann man überhaupt nicht wieder gut machen. Auch dein Glaube ist nicht irgendwie eine Gegenleistung, die dich qualifiziert, dieses Geschenk von Gott zu empfangen. Auf den Glauben kommen wir gleich im zweiten Punkt zurück. Dass Gott dich für gerecht erklärt, das kannst du nur geschenkweise oder gar nicht empfangen. So deutlich sagt Paulus das hier. Und ich behaupte, diesen Gedanken konsequent zu Ende zu denken oder auch zu Ende zu glauben, das fällt uns manchmal schwerer, als wir uns eingestehen möchten. Geschenkte Gerechtigkeit bedeutet, du musst überhaupt nichts dafür tun, dass Gott dich liebt. Das klingt großartig und das ist es auch. Aber es heißt auch, du kannst auch überhaupt nichts dafür tun, dass Gott dich liebt. Du hast keinen Einfluss darauf, wie sehr Gott dich liebt. Gott liebt dich nämlich vollkommen, und zwar vollkommen unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust. Und mit diesem Gedanken der geschenkten Gerechtigkeit stößt Paulus unweigerlich auf ein weiteres Thema, nämlich die Frage nach dem Selbstruhm, Vers 27. Ich finde, Paulus entlarvt hier sozusagen das Bestreben von gottesfürchtigen Menschen, irgendwie durch vorbildliches Leben, durch vorbildliches geistliches Leben in Gottes Augen gut darstellen zu wollen und darauf zumindest ein bisschen stolz zu sein. Nein, wie fett unterstrichen mit Ausrufezeichen, sagt Paulus, Selbstruhm ist ausgeschlossen. Weil Glaube keine Leistung ist, sondern weil Glaube das Empfangen von Gott mit geöffneten Händen ist. Auch das, was wir als geistliches Wachstum oder Heiligung oder wie auch immer bezeichnen, also unsere Entwicklung in unserem Leben als Christ, ist nichts, worauf wir irgendwie stolz sein könnten. Paulus hat das selbst erlebt, wie sehr dieses Denkmuster, nämlich Gott durch eigene Leistung irgendwie zu beeindrucken und darauf stolz zu sein, wie sehr dieses Denkmuster oft unsere Herzen bestimmt. Er sagt das im Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 8. Das, was mir vorher Gewinn zu sein schien, nämlich genau diese Denkweise, durch eigene Leistung irgendwie Gott zu beeindrucken, das erachte ich jetzt als Abfall, als Dreck. Paulus hat erkannt, dass Gottes Liebe nie auf unsere Leistungen schaut. Seine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Christus auf seinem Weg nach Damaskus, die hat Paulus von seinem alten Denkmuster, was ich gerade beschrieben habe, befreit. Dem Gekreuzigten zu begegnen, das befreit von diesem Verlangen nach Selbstruhm, was sich immer wieder in uns breit macht. Von dieser falschen Medizin, die keine heilende Wirkung hat, sondern nur schädliche Nebenwirkungen. Und Selbstruhm ist so unnötig. Denn Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gerade noch vielleicht ein weiterer Punkt hierzu, eine ganz giftige Variante sozusagen dieser falschen Medizin des Selbstruhms, ist das Vergleichen mit anderen. Mit dem Kopf stimmen wir zwar alle zu, dass wir alle Sünder sind, also vor Gott gleich sind, aber seien wir ehrlich, unser Gefühl sagt uns dann manchmal doch was anderes. Wenn uns bei anderen irgendwas auffällt, wo wir denken, wir sind konsequenter, wir sind da irgendwie eindeutiger oder was wir vielleicht ganz unmöglich finden, dann fühlen wir doch, naja, eigentlich bin ich doch ganz okay im Vergleich zu dem oder zu der, oder? Und da haben wir jeder unsere eigenen Maßstäbe dafür, was gutes Leben und gutes Christsein ausmacht. Dieses armselige Verhalten des Vergleichens, das gibt es mindestens so lange, wie es Jünger gibt. Das ist also überhaupt nichts Neues. Da gibt es eine schöne Geschichte in Lukas 9. Da wird beschrieben, es kam unter ihnen den Jüngern der Gedanke auf, wer unter ihnen der Größte sei. Und dann heißt es, und Jesus merkte, was sie in ihren Herzen dachten. Ich finde das bezeichnend, wie das hier beschrieben wird, so ganz subtil schleicht sich das ein, so ganz unauffällig erstmal. Es kam unter ihnen der Gedanke auf, wer der Größte sei. Und die Jünger brauchen das gar nicht auszusprechen. Jesus merkte, was sie in ihren Herzen dachten. Und Jesus merkt auch bei uns, was wir da manchmal in unseren Herzen denken. Und er möge uns helfen, diesen Hang zum Selbstruhm durch Vergleichen einfach zu beerdigen. Was wir bisher bedacht haben, also Gottes Gerechtigkeit erlangen wir nur als Geschenk und da ist kein Raum eigentlich vor Selbstruhm. Das fasst Paulus im Brief an die Epheser eigentlich in zwei Versen ganz prägnant zusammen. Da heißt es, erstmal nur diese beiden, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist genau der Gedanke, den Paulus hier im Römerbrief entfaltet hat. Aber was hat es dann mit den Werken, die hier erwähnt sind, auf sich? Welche Rolle spielen die guten Taten? Spielen die überhaupt eine Rolle? Vielleicht brennt diese Frage schon irgendwie unter Nägeln. Es kann doch nicht ganz egal sein, wie wir leben, oder? Denn die Paulusbriefe, das Neue Testament, auch das Alte Testament, ist ja ganz voll mit Texten, wo es um Ethik geht. Gerade in den Paulusbriefen nehmen Ermahnungen einen ganz großen Raum ein. Nach diesem Vers 9, ich habe es eben schon kurz eingeblendet, kommt der Vers 10 in dem Brief an die Epheser, Kapitel 2. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, wir sollen das Gute tun. Es ist keineswegs irrelevant. Und zwar zum einen, weil wir es Gott einfach schuldig sind. Nachfolge ist keine Challenge, so wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir uns selbst überlegen, welche Herausforderungen wir annehmen und welche nicht. Jesus fordert nicht heraus, er ist der Herr, er gebietet. Und wir schulden ihm Gehorsam. Das sagt Jesus einmal selbst, sehr deutlich in Lukas 17. Da sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig sind. Also, wir sind es Gott schuldig. Punkt. Und zum anderen, Gutes tun kommt ja auch uns selbst und anderen zugute. Also Gottes Weisungen sind ein verlässlicher Kompass für ein gutes Leben. Gott will auch anderen Menschen Gutes tun und dich und mich damit einbeziehen. Wenn wir liebevoll handeln, dann geht es eben nicht darum, dass Gott uns dafür mehr lieb hätte. Aber wenn wir liebevoll handeln, macht es einen Unterschied für andere Menschen. Auf diesen ersten Punkt, Gottes Gerechtigkeit, erlangen wir... ich habe hier noch was aufgeschrieben. Das lasse ich aus Zeitgründen jetzt weg. Ich merke, wir sind schon weit vorangeschritten. Auf diesen ersten Punkt habe ich habe es gerade gemerkt, ziemlich viel Zeit aufgewandt. Nicht, weil die anderen beiden weniger wichtig wären, sondern weil ich bei der Vorbereitung das Gefühl hatte, dass dieser erste Punkt, wir erlangen Gottes Gerechtigkeit wirklich nur als Geschenk, weil der es besonders schwer hat, sozusagen von unserem Kopf in unsere Herzen durchzudringen. Im Kopf sind wir sehr schnell damit fertig. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Gottes Gerechtigkeit erlangen wir nur durch den Glauben. Hier wieder fett gedruckt die Passagen, die dazugehören. Was ist damit eigentlich ausgesagt? Welche Rolle spielt hier unser Glaube? Da möchte ich zunächst an eine knappe Definition in Hebräer 11 erinnern, Hebräer 11, Vers 1. Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Glaube ist nicht irgendeine fromme Leistung, die wir erbringen können oder erbringen sollten, sondern Glaube ist immer Vertrauen auf konkrete Zusagen, die Gott macht. Ein Beispiel, als Petrus ganz ohne Erfolg vom Fischfang zurückkommt am See Genezareth und Jesus ihn nochmal losschickt, Fische zu fangen, und zwar an einer Stelle, wo es völlig aussichtslos war und Petrus kannte sich aus, er war Fischer auf dem See, Da sagt er zu Jesus, aber auf dein Wort hin will ich die Netze nochmal auswerfen. Der Glaube von Petrus an dieser Stelle ist also festes Vertrauen auf diese Zusage von Jesus. Ich habe es eben schon mal gesagt, Glaube ist immer das Empfangen von konkreten Zusagen, die Gott uns macht. Glaube ist Gott gegenüber die Haltung der geöffneten Hände. Geöffnet für das Empfangen von konkreten Zusagen und insbesondere von dieser Zusage hier, dass wir Gottes Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Das beinhaltet natürlich auch immer diese Entscheidung, ja, ich will dir vertrauen. So wie bei Petrus, der gesagt hat, ja, auf dein Wort hin will ich losgehen und die Netze auswerfen. Also im Glauben kann man sagen, schaue ich weg von meinen eigenen Möglichkeiten. Petrus hatte gesehen, dass es eigentlich unmöglich war, aber er hat von seinen Möglichkeiten weggeschaut und nur auf das vertraut, was Jesus ihm zugesagt hat. Ein Beispiel dafür, wenn du in ein Flugzeug steigst, dann musst du auch wegschauen von deinen Möglichkeiten, irgendeinen Beitrag zu leisten, dass du sicher wieder unten ankommst. Sondern du musst von deinen Möglichkeiten wegschauen und ganz darauf vertrauen, dass die Techniker das Flugzeug sorgfältig gewartet haben und dass der Pilot gelernt hat, wie das Heile wieder nach unten bringt. Glaube schließt also diese Entscheidung ein, auf dein Wort hin will ich losgehen. Aber paradoxerweise ist der Glaube selbst zugleich nichts, was wir in der Hand hätten. Mein Glaube ist nicht mein Verdienst, dein Glaube ist nicht dein Verdienst. Glaube ist immer selbst Gottes Geschenk. Das hat Martin Luther klar erkannt und im kleinen Katechismus, im dritten Artikel zum Glaubensbekenntnis, sehr gut auf den Punkt gebracht. Da sagt er, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Alles, was zu deiner Gerechtigkeit beiträgt, das liegt zu 100% bei Gott. Dein Glaube trägt nichts dazu bei. Der Glaube ist gewissermaßen nur die Verbindungsleitung zu Gott. Also die geöffneten Hände, habe ich eben schon gesagt. Man könnte auch sagen, das Empfangsinstrument, durch das diese Zusage von Gott, dieser geschenkten Gerechtigkeit zu dir kommt. Jetzt möchte der Satan mit aller Kraft uns von dieser Gewissheit abbringen. Das ist eben in einem der Lieder auch schon angeklungen. Aber alles, was zu unserer Gerechtigkeit notwendig geschehen musste, das ist geschehen. Nämlich durch die Erlösung, die Jesus gebracht hat und auf die wir gleich im letzten Punkt eingehen. Das kann der Satan nicht mehr rückgängig machen. Das ist ein für alle Mal geschehen. Deswegen hat er nur eine Möglichkeit, unsere Gewissheit zu nehmen, indem er versucht, unseren Glauben, unser Empfangsinstrument für das, was Gott uns zusagt, zu beschädigen. Indem er Zweifel sät oder indem er alles darauf ansetzt, dass unser Glaube eintrocknet wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird. Unser Glaube braucht regelmäßig Nahrung und Stärkung. Oder im Bild des Empfangsinstrumentes würde ich als Ingenieur sagen, der Glaube, das Empfangsinstrument braucht regelmäßig Wartung und Pflege. Was kann das sein? Es kann für jeden ganz unterschiedlich sein. Die Stille im Gebet vor Gott, der regelmäßige Gottesdienstbesuch, die Teilnahme am Abendmahl, die Beichte, Anbetung und Lobpreis. Für jeden kann das ganz unterschiedlich sein, aber alles wertvolle und bewährte Dinge, damit unser Glaube fröhlich und lebendig bleibt. Wir kommen zum letzten Punkt. Gottes Gerechtigkeit erlangen wir nur Kraft der Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Hier wieder die entsprechenden Textpassagen fett markiert. In Vers 24 ist das formuliert: Gottes geschenkte Gerechtigkeit erlangen wir allein Kraft der Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Was hier von Paulus fast beiläufig in so einem Nebensatz erwähnt wird, ist in Wirklichkeit der fulminante Triumph unserer Befreiung. Befreiung? Wovon, denkst du vielleicht jetzt? Hier ist ja überhaupt nicht von Gefangenschaft oder Befreiung die Rede. Doch, es geht um die Befreiung von der Macht der Sünde. Das wird hier sozusagen angerissen, das Thema, und später in Kapitel 6 ausführlich entfaltet von Paulus. Es geht um die Befreiung von der Macht der Sünde. In Römer 6 heißt es, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Das griechische Wort für Erlösung, was hier verwendet wird, das bezeichnet in der Antike das Loskaufen eines Sklaven durch Hinterlegung des Lösegeldes. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, nicht mehr die antike Sklaverei in unserer Gesellschaft. Eine Nebenbemerkung: Es gibt nach wie vor ganz schreckliche Formen moderner Sklaverei, ganz besonders in der Prostitution, ganz schrecklich in der Kinderprostitution oder auch insgesamt in der Kinderarbeit. Und wir als Christen tun gut daran, dafür zu beten, dass auch diese modernen Formen der Sklaverei aus der Welt verschwinden, so wie die antike Sklaverei, Gott sei Dank, nicht mehr da ist. Wenn wir versuchen, uns in die antike Welt mal kurz hineinzuversetzen und versuchen, uns vorzustellen, was es für einen Sklaven bedeutet haben muss, plötzlich ein freier Mensch zu sein, weil jemand anderes das Lösegeld bezahlt hat, dann erahnen wir ehrfürchtig und staunend, was das bedeutet und wie gewaltig das ist, was Paulus hier ausgedrückt hat. Gerechtigkeit erlangen wir nur Kraft der Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Und hier wird diese Frage beantwortet, wie die Kluft zwischen unserer Sünde und Gottes Gerechtigkeit, die ich im ersten Punkt erwähnt habe, wie die überwunden wird. Kraft der Erlösung, die in Christus geschehen ist. Dadurch sind wir befreit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So sagt es Paulus in Römer 8. Also freuen wir uns schon mal auf die Predigt zu Römer 8. Wir sind befreit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Christus hat das Lösegeld für unsere Befreiung bezahlt, und zwar mit seinem Leben. Er hat es selbst in Matthäus 20 formuliert: Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Warum konnte Gott nicht einfach über unsere Schuld hinwegsehen? Warum musste es so weit kommen, dass Jesus sein Leben für unsere Erlösung hingeben musste? Das ist eine schwere und für viele Menschen anstößige Botschaft. Wie gerne würden wir vieles, was die Bibel als Sünde bezeichnet, bagatellisieren oder die Verantwortung für das, was wir tun, auf die Lebensumstände schieben, auf unsere Vergangenheit, auf emotionale Überforderung oder was auch immer. Nein, Sünde ist im Kern Feindschaft gegen Gott. So sagt es Paulus in Römer 8, Vers 7. Gott ist heilig und verabscheut alles Böse. Und Zorn ist seine heilige Reaktion auf das Böse. Der zornige Gott, das ist für uns vielleicht auch eine schwere Vorstellung. Wir reden lieber von Jesus als unserem Freund. Das ist er auch. Aber manchmal degradieren wir ihn dabei auch zu einem Kumpel. In Gottes Zorn zeigt sich Gottes absolute Intoleranz gegenüber dem Bösen. Deswegen kann Gott an unserer Sünde nicht einfach vorbeischauen. Das hat, finde ich, der englische Theologe John Stott in seinem Buch Das Kreuz, Zentrum des christlichen Glaubens, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Mir hat es sehr geholfen. Das Kreuz, Zentrum des christlichen Glaubens. Da sagt John Stott an einer Stelle: Nur wer die Größe des Zornes Gottes kennt, wird von der Größe des Erbarmens überwältigt. Die Heiligkeit Gottes wäre ohne Gericht bedeutungslos. Gott musste die Strafe entweder ausüben oder auf sich nehmen. Er wählte den letzten Weg, der das Gesetz achtete und den Schuldigen rettete. Um uns auf eine Weise zu retten, die Gott selbst Genüge tat, hat er sich in Christus an unsere Stelle gesetzt. Durch das göttliche Selbstopfer triumphiert die göttliche Liebe über den göttlichen Zorn. Die geheimnisvolle Einheit des Vaters und des Sohnes macht es Gott möglich, die Strafe gleichzeitig zu verhängen und zu erdulden. Im zweiten Brief an die Korinther formuliert es Paulus so: Den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Christus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gottes Gerechtigkeit würden. Man könnte auch sagen, wir selbst haben nichts von dem getan, was uns zugerechnet wird, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Und Christus hat nichts von dem getan, was ihm dafür zugerechnet wird, nämlich unsere Sünde. Ich möchte noch einmal kurz John Stott zitieren aus dem Buch Das Kreuz, Zentrum des christlichen Glaubens. Das Kreuz bekräftigt drei Wahrheiten, nämlich über uns selbst, über Gott und über Jesus Christus. Erstens muss unsere Sünde äußerst grauenhaft sein. Es ist unmöglich, uns dem Kreuz Christi aufrecht zu stellen, ohne Scham über uns selbst zu empfinden. Zweitens muss Gottes Liebe unfassbar wunderbar sein. Gott hätte uns vollkommen zu Recht unserem Schicksal überlassen können. Das hat er nicht getan, weil er uns so sehr liebte. Und drittens muss das Heil ein freies Geschenk sein. Da Christus den Anspruch erhob, nun sei alles vollbracht, das bezieht sich auf sein Wort am Kreuz, gibt es nichts, was wir noch beitragen könnten. Da sind wir wieder beim ersten Punkt. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt einen Freibrief zum Sündigen hätten. Im Gegenteil. Dasselbe Kreuz, das der Grund für ein geschenktes Heil ist, ist zugleich der stärkste Anreiz für ein heiliges Leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Auf dieses unbegreifliche Geschenk, das Gott uns macht, nämlich dass er uns aus freien Stücken für gerecht erklärt, durch den Glauben und Kraft der Erlösung, die in Christus geschehen ist. Auf dieses unbegreifliche Geschenk kann es vielleicht nur eine angemessene Antwort geben. Und hierzu eine ganz persönliche Bemerkung zum Schluss. Ich habe hier eine kleine Karte in der Hand. Diese Antwort, die ich meine, die hat mir vor gut 40 Jahren ein Freund auf diese Karte geschrieben. Und seitdem habe ich diese Karte in meiner Bibel, die mich daran erinnert. Hier steht in einer nicht, man kann es hinten nicht sehen, hier steht in einer nicht besonders eindrücklichen Schrift ein kurzer, knapper, aber doch klarer Satz. Und damals, als ich diese Karte bekommen habe, habe ich, glaube ich, die tiefe Weisheit und die Tragweite dieses Satzes nicht begriffen. Aber der Satz hat mich seit dem Abend, wo ich diese Karte bekommen habe, nicht mehr losgelassen. Der Satz lautet: Christsein ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Christsein ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Amen.